Es soll etwas Neues in Deutschland entstehen. So haben es gerade FDP und Grüne nach den ersten Sondierungsgesprächen in größerer Runde gesagt. Es scheint eine große Bereitschaft bei beiden zu geben, die programmatischen Trennlinien zu überwinden. Und dann geht es am Sonntag einzeln in die Gespräche mit CDU und SPD über Jamaika oder Ampel. Da reden wir gleich drüber mit unserem Berliner Ohr im Bundestag, Eckart Lohse. Und dann schauen wir uns nochmal ganz in Ruhe an, wie bemerkenswert das Wahlergebnis der jungen Menschen ist, die Erstwähler. Die Gruppe 18 bis 24 insgesamt, die haben dieses Jahr die Volksparteien geradezu abgestraft. CDU und SPD kommen da zusammen nur auf 25%. Das schaffen FDP und Grüne fast einzeln. Die kommen zusammen auf 46% laut Statistischem Bundesamt. Also auf fast die Hälfte der jungen Stimmen. Wir sprechen mit dem Chef der jungen Liberalen über den neuen Schick der FDP. Und im Anschluss mit dem ehemaligen Hoffnungsträger der CDU, Philipp Amthor, über die verlorene Bindung der Union zu den jungen Leuten. Und kurz noch eine Entschuldigung von mir. Da haben Sie mich darauf hingewiesen, einige von Ihnen. Ich muss es wohl geschafft haben, in meiner Sendung am Montag ein Satzungetüm zu bauen, in dem ich auch die SPD Wahlverlierer genannt habe. Das ist natürlich Quatsch und wird ja auch sonst oder ansonsten mehr als klar. Sorry dafür und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
Bündnis 90 Die Grünen und FDP sind die politischen Kräfte, die sich am stärksten gegen den Status quo gewandt haben. Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren. Deshalb führen wir jetzt Gespräche darüber, wie das gemeinsam Trennende überwunden werden kann, welche Brücken gebaut werden können.
Anknüpfend an das, was Christian Lindner gerade gesagt hat, muss man ja feststellen, dass zwar wir beiden Parteien für Veränderung stehen, aber nicht notwendigerweise für die gleiche Form von Veränderung. Insofern ist es schon enorm, was in den letzten Tagen passiert ist, dass wir miteinander eine Gesprächskultur aufgebaut haben, die eine sachorientierte Diskussion möglich macht.
Sie werden es erkannt haben, das waren Christian Lindner und Robert Habeck nach den gemeinsamen Gesprächen. Die erste Pressekonferenz zusammen. Nach diesem abendlichen Treffen und dem Foto auf Instagram, das ja schon tagelang für Gesprächsstoff gesorgt hat. Nun stehen Grüne und FDP also vor ihren ersten Sondierungsgesprächen mit SPD und CDU. Die sollen wohl einzeln am Sonntag stattfinden. Wäre jetzt auch meine erste Frage an unseren Berliner Büroleiter. Also erstmal hallo Eckart Lohse.
Hallo Andreas, grüß dich.
Wer redet denn mit wem am Sonntag zuerst? Wie ist da die Reihenfolge? Wissen wir das?
Also ja, das wissen wir. Es geht ein bisschen anders los, als die FDP sich das gewünscht hat. Die FDP spricht am Mittag, also über den Tag, mit der SPD. Eigentlich hätten sie lieber zunächst mit der ihnen näherstehenden Union geredet, aber da gab es verschiedene Terminkollisionen, sodass das Gespräch dann erst am Sonntag um 18.30 Uhr stattfindet. Und parallel, vielleicht nicht auf die halbe Stunde genau, aber auch zum Abend, spricht dann die SPD mit den Grünen. Vermutlich hätten die auch lieber zuerst miteinander geredet, weil die sich ja auch besonders nahestehen. Jetzt ist es aber umgekehrt. Also das sind die Paarungen, sage ich mal.
Und Grüne mit CDU haben wir auch noch?
Das wird am Dienstag sein.
Am Dienstag. Ist so eine Reihenfolge wichtig?
Naja, im Grunde genommen weiß man ja voneinander, wer welche Großpunkte hat, welche besonders problematisch sind. Es ist natürlich nie schlecht, wenn man bei irgendwelchen Absprachen erst sozusagen mit dem engeren Kreis spricht und dann mit dem weiteren. Und nehmen wir mal die Union und die FDP, die sind natürlich der engere Kreis. Rote und Grüne sind auch der engere Kreis. Insofern ist das nicht schlecht zu sagen, wir wissen, was die denken und gehen dann mit dem etwas ferner stehenden Partner ins erste Gespräch. Hat sich nur nicht so ergeben. Also ich würde mal sagen, ist schöner, wenn es andersrum läuft, aber nicht kriegsentscheidend.
Wenn wir nochmal auf diese gemeinsame grün-gelbe Pressekonferenz am Nachmittag kommen, teilst du meinen Eindruck, dass die ziemlich wild entschlossen scheinen, das jetzt zusammen hinzukriegen?
Ja, der Eindruck ist da. Das war ja auch vor 4 Jahren nicht so schlecht. Das ist jetzt nochmal mehr. Das hat auch mit der Situation zu tun, dass im Grunde genommen keine so richtige andere Möglichkeit mehr da ist. Und dass beide, Grüne und Gelbe, so lange nicht mehr regiert haben, dass die Sehnsucht einfach wahnsinnig groß ist, das jetzt hinzukriegen. Und das schweißt natürlich auch zusammen. Selbst natürlich gibt es noch die Jamaika-Möglichkeit, natürlich gibt es auch noch die Große Koalition als Möglichkeit, aber schon immer mehr CDU-Politiker sagen ja, jetzt spricht alles für eine Ampel. Das heißt, es geht einfach, es gibt einen großen Zug in die Richtung.
Habt ihr denn irgendwas inhaltlich gehört, wer da jetzt wem entgegenkommen könnte? Ich meine, es gibt einige entgegengesetzte Positionen. Ich sage jetzt nur mal als Beispiel Tempolimit. Oder sprechen die da noch gar nicht so im Detail drüber?
Ich denke, wir dürfen uns das schon so vorstellen, dass da die großen Linien, nicht die kleinen einzelnen Probleme, aber die großen Linien, was können wir denn bei der Umweltpolitik, was können wir bei der Steuerpolitik, was können wir bei der Verkehrspolitik machen? Das wird sicherlich im Sinne von, wo sind eure roten Linien, schon mal ja, sondiert, wie es so heißt. Aber sicherlich geht da keiner rein und sagt, wenn nicht das, dann hören wir auf. Dafür haben die zu viel gelernt aus den letzten Verhandlungen von vor 4 Jahren, die nun wirklich nicht so glücklich gelaufen sind am Ende. Also das wird es nicht geben. Und Thema Tempolimit. Da, man hat ja vorher auch schon einiges gehört, da ist doch der Eindruck entstanden, dass das etwas ist, wo eigentlich alle Beteiligten sagen, an sowas, an dieser Kategorie, auch wenn es Symbolcharakter hat, ja, da wird sich keine Seite dran verkämpfen.
Und SPD und CDU, die werden sich das angeguckt haben aus der Entfernung. Was ziehen die da jetzt für Schlüsse raus?
Das ist ja wirklich eine sehr unterschiedliche Situation. Die SPD, das sagt Olaf Scholz inzwischen auch sehr deutlich, geht fest davon aus, dass es eine Koalition mit den beiden anderen geben wird, also mit FDP und Grünen, und dass Olaf Scholz der Kanzler wird. Die sind also im Moment in einer ruhigen, sehr selbstbewussten, geschlossenen Formation.
Gehst du auch davon
Ziel
aus,
ist eigentlich? Im Moment sieht alles danach aus. Also es müsste schon mächtig in die Hosen gehen, dass das nicht klappt. Es ist ein Unterschied zwischen damals Merkel, die ihre 4. Regierungszeit begann, irgendwie in der Gewissheit, das klappt sowieso alles und ich bleibe Kanzlerin, und vielleicht nicht so richtig aufgepasst hat, welche Empfindlichkeiten es da gibt. Olaf Scholz ist 63, hat eine Chance, an die er selber wahrscheinlich zumindest bis vor kurzem noch nicht geglaubt hat. Jahrelang hätte kein Mensch auch nur 5 Euro darauf gewettet, dass der Bundeskanzler wird. Ich glaube, er wird schon sehr, sehr viel tun. Er wird bereit sein, sehr viel zu geben und sehr geschickt zu verhandeln, damit ihm diese eine Riesenchance, die sicherlich nicht wieder käme, wenn er es jetzt versemmelte, dass ihm die nicht genommen wird. Auf der anderen Seite ist eine Union, das sehen wir ja im Tagesrhythmus, die sich gerade selber zerlegt. CSU hilft mit, aber es ist nicht nur die CSU. Auch die CDU-Leute, Spahn distanziert sich von der Möglichkeit eines Jamaika-Bündnisses. Merz, Linnemann, lauter bekannte Namen, wo man den Eindruck hat, wow, das ist kein sortierter Partner.
Da kommt ja jetzt gefühlt alle paar Stunden einer um die Ecke und fordert irgendwas, so stellt Laschet in Frage. Ne? Also man hat fast das so Gefühl, der eine oder andere von denen würde Laschet am liebsten schon vor den Koalitionsgesprächen wegschicken, aber das lässt man ihn schon jetzt noch machen. Oder erwartest du ja jetzt noch irgendeine Riesensensation?
Das ist, wenn wir unionsintern diskutieren, die entscheidende Frage. Übersteht der das? Hält der das durch? Wenigstens die Sondierungsgespräche. Das wäre natürlich wichtig, denn wenn vorher ein noch dazu unfriedlicher Wechsel stattfände, dann wird das sowas, schwächt ein Verhandlungspartner ja immer mehr. Der lässt sich ja dann ausspielen. Die anderen wissen nicht, mit wem reden wir eigentlich da. Nicht mal die FDP kann das im Moment genau sagen, die Grünen sowieso nicht. Also wenn es Sondierungsgespräche wird es ja geben, da wird er noch natürlich den Hut aufhaben. Aber im Moment würde ich sagen, es ist ganz schwer zu sagen, wie lange er sich hält. Denn da sind ja auch genügend Spieler dabei, die sagen, oder Akteure dabei, die sagen, ich setze da sowieso nicht mehr drauf auf eine Bundesregierung, also will ich jetzt nur noch den Laschet loswerden. Aus dem Osten hört man solche Stimmen eher. Also der Druck ist enorm. Erst einmal sitzt er dann noch in diesem Sattel, aber es ist ganz schwer zu sagen, wie lange noch und ob es überhaupt jenseits von Sondierungsgesprächen Koalitionsanbahnungen gibt, das ist ja mehr als fraglich. Ob er die dann noch führt, auch fraglich.
Ich meine, ist auch ziemlich schwierig, ne? Wenn die Hälfte etwa deiner Partei eigentlich gar nicht mehr wirklich dran glaubt.
Ja.
Auch für die anderen Partner dann im Gespräch, ne?
Es ist für die anderen Partner im Gespräch sehr schwierig, weil die natürlich sagen, hört mal, wollt ihr das überhaupt? Und
wer von
euch? Geht ihr überhaupt in die Richtung? Und wer von euch will das eigentlich? Herr Söder sagt einen Tag so, am nächsten Tag sagt er so. Das ist ja gar nicht so ganz klar, ob da noch ein geschlossener Wille, der in der SPD im Moment zumindest unbezweifelbar ist, ob der da noch ist.
Da werden wir noch einiges hören in den nächsten Wochen und Monaten. Die werden uns bis Weihnachten auf keinen Fall loslassen. Ich danke dir für heute, Eckhard Lohse. Schönes Wochenende, wenn du eins haben wirst.
Danke.
Ciao.
Ja, so wie das so ist im Moment in so Zeiten nach einer Wahl.
Eine der größten Überraschungen dieser Wahl war sicher das Ergebnis der Jungwähler. Wenn man ehrlich ist, zumindest in der Altersgruppe Ü30, dann hätte man gedacht, okay, die Fridays for Futures Aktivisten, die Grünen, die werden schon eine Menge junge Leute bewegen. Der Rest verteilt sich dann irgendwie auf die anderen Parteien. Aber, und das ist ja auch das Schöne an dieser Welt, es gibt immer wieder Überraschungen. Und dass die FDP bei den 18- bis 24-Jährigen 23% der Stimmen geholt hat, genauso viele wie die Grünen laut Statistischem Bundesamt, beide zusammen, also fast die Hälfte, das lässt doch aufhorchen. Und zwar nicht zu knapp. Was haben wir da verpasst? Ich habe schon ein bisschen recherchiert und versuche jetzt, meine Erkenntnisse mit denen der jungen Liberalen zusammenzubringen und freue mich, deren Vorsitzenden jetzt bei uns zu begrüßen und sage Hallo Jens Teutrine.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sagen Sie doch mal zuerst, haben Sie das schon so kommen sehen, dass fast ein Viertel der jungen Menschen die FDP plötzlich so cool, hip und fresh findet?
Schon bei der vergangenen Wahl war es so, dass die Jung- und Erstwähler unsere stärkste Wählergruppe war prozentual. Also wir hatten schon vorher einen guten Zulauf und es gab auch einige Umfragen bei den Jung- und Erstwählern, wo wir so auf Platz 2, 3 rangiert haben. Also ich wusste, okay, es gibt einen Zuspruch und wir haben das bei unseren Veranstaltungen auch gemerkt, gerade die mit Christian Lindner, da waren sehr, sehr viele junge Menschen. Es kam sogar dazu, dass Leute ihre Air Force, also ihre Sneaker und ihre MacBooks mitgebracht haben und Unterschriften wollten auf diese Veranstaltung. Wir haben auch einen Run bei den Mitgliederzahlen. Sonst haben wir so 150 Mitglieder im Monat. Wir haben jetzt schon diesen Monat allein 800 neue Mitglieder. Wir haben schon gespürt, dass ein großer Zulauf ist und gerade in der Pandemie haben wir das auch gemerkt, dass wir da so ein bisschen die Stimme der Jugend waren.
Wie erklären Sie sich denn, dass Christian Lindner bei den Jungen so gut ankommt?
Ich glaube, Christian ist eine unglaubliche Identifikationsfigur für viele junge Menschen, weil der auch in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Wir haben im Wahlkampf eine Streaming-WG gehabt, also da haben wir regelmäßig gestreamt auf Twitch. Und Christian war mehrmals zu Gast. Ich habe mit dem Mario Kart gezockt und politische Fragen aus dem Chat beantwortet. Ich habe gemeinsam mit ihm gegrillt in der Küche. Und bei all diesen Formaten war er kein Fremdkörper, sondern er selbst, der Social Media und digital affin ist. Und das ist vielleicht auch ein Stück. Ja, genau, er ist authentisch. Dort. Und ich glaube, auch vorher gab es immer so ein bisschen vielleicht, die Jugend ist Fridays for Future. Die Jugend ist heute jetzt auch nicht FDP, die Jugend ist divers und vielfältig, das ist auch gut so. Aber es gibt halt auch in der Jugend die Generation Tweet Republic. Ja, und Kleinanleger, ETF-Sparer und ich glaube, in der Generation kommt gerade auch Christian einfach sehr, sehr gut an.
Vielleicht gehen wir nochmal zusammen ein paar andere Punkte in Ruhe durch, die Sie offensichtlich ganz gut gemacht haben. Bevor wir drüber sprechen, sagen Sie mir vielleicht dann jeweils auf einer Skala von 1 bis 10, welchen Wert Sie diesem Aspekt beimessen würden. Wollen wir es mal versuchen?
Ja, das können wir so machen.
Sehr modernes Marketing, angelehnt an den sozialen Medien, Instagram-Style.
7 bis 8. Die Frage ist immer, wie kommuniziert man dort? Und ich glaube, da ist die FDP an vielen Stellen einfach etwas authentischer als andere Parteien. Und das würde ich sagen, dass das gut ankam, wenn man da dann für seine inhaltlichen Überzeugungen authentisch wirbt.
Der nächste Punkt, nicht nur das Klimakonzept der Grünen überzeugt die Jungen.
10.
Sagen Sie was dazu.
Gibt in unserer Generation selbstverständlich die Fridays for Future Aktivisten, aber nicht nur. Und das mediale Bild, was da manchmal gezeichnet wurde, hat natürlich auch die Jugend verzerrt. Es gibt im ländlichen Raum junge Menschen, für die ist das größte Freiheitsgefühl, mit 18 Jahren das erste eigene Auto zu kaufen und den Führerschein zu machen. Das ist ein Freiheitsgefühl und die sind
technologieaffin. Mit 200 über die Autobahn zu dengeln, nee, sagen
wir ja, aber die sind technologieaffin und die Diskussion um, wir müssen verzichten, wir müssten nur um Lastenfahrräder. Das holt dann auch nicht alle jungen Menschen ab. Es gibt auch die Leute, die nicht nur in Weltuntergangsszenarien denken, sondern zukunftsoptimistisch sind. Und deswegen halte ich das für fundamental wichtig, dass wir zwar in der Klimafrage auch und im Klimaschutz ein Programm haben, aber das mit ganz anderen Werten wirbt. Nämlich mit mehr Freude am Erfinden als am Verbieten, mit Technologieoffenheit und mit dieser Affinität dann auch. Und da gibt es, glaube ich, einen großen Zuspruch und dann auch in der jungen Generation.
Die glauben es mir nicht, aber ich hätte jetzt auch den Punkt gehabt, weniger Weltuntergang, mehr Optimismus. Da dürfen Sie jetzt gerade mal nur die Punkte vergeben.
Ja, dann vergebe ich dort eine 9.
Der nächste Aspekt. Die moralischen Gutmenschentum-Zeigefinger der jungen Grünen und Aktivisten im Netz nerven.
Ja, da muss ich jetzt noch Punkte vergeben, auch irgendwie 7,5 oder 8. Wir haben es erlebt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei Quarks, die haben ja so die Klimakonzepte der Parteien verglichen.
Ja,
die FDP war auf einmal auf Platz 1, das effektivste Klimapaket, und dann wurde am Ende gesagt, vorher alles wissenschaftlich, und dann wurde quasi aus einer normativen Wertung, also
wurde die FDP runtergesetzt, ne?
Da wurden wir runtergestuft, weil man uns nicht glauben würde, dass wir das umsetzen wollen würden. Das war die beste Werbung für die FDP, die es gab, mit in diesen Wahlkampf.
Wirklich? Also das war so ein entscheidender Punkt?
Ich bin fest davon überzeugt, ja, nicht der entscheidendste Punkt, aber symbolisch steht das halt, und das haben wir jetzt auch im Nachgang gefunden. Was wurde auf Twitter gesagt? Da wurde gesagt, oh nein, da sieht man, das Bildungssystem hat versagt, die jungen Menschen wählen FDP. Mit welcher Arroganz der ein oder andere den jungen Menschen entgegengeht. Wenn man andere Parteien wählt oder auf die Straße geht, dann wird man für demokratisches Engagement gelobt. Und wenn es dann auf einmal in die falsche Färbung für einige geht, dann gibt es dann Kritik, Häme und Spott. Und genau das ist aber die Haltung, die viele nicht gut finden. Und deswegen glaube ich, ist das schon sehr, sehr wichtig, dass nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger auf junge Menschen reagiert wird, sondern die Vielfalt anerkannt wird.
Nächster Punkt. Corona hat offengelegt, wie schwach Deutschland zum Beispiel oder vor allem in den Schulen in Sachen Digitalisierung ist.
8. Sie beziehen sich jetzt gerade nur auf die Digitalisierung. Ich würde einen Schritt weiter gehen. Während der Corona-Pandemie haben 75% der unter 30-Jährigen im März, am Ende dieses Wellenbrecher-Lockdowns, so wie er ja erst betitelt wurde, angegeben, dass sie sich von den Corona-Maßnahmen vergessen fühlen. So viel wie in keiner anderen Generation. Und deswegen, glaube ich, hat die Pandemie sicherlich auch etwas damit zu tun, dass, und die FDP, wie sie sich dann positioniert hat als Bürgerrechtspartei, die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen auch hinterfragt hat und andere Lösungsvorschläge auch immer wieder auf den Tisch gebracht haben, auf jeden Fall Zustimmung bei der jungen Generation auch gebracht.
Sehen Sie, sehr spannend. Mein nächster Punkt wäre gewesen, und da geben Sie bitte jetzt einfach auch nur Punkte, weil erklärt haben Sie es schon, die FDP spricht junge Menschen direkt an und nimmt sie ernster, vor allem als die Volksparteien.
Ja, da würde ich sagen, 9 bis 10 Punkte auf jeden Fall, ja.
Gibt es noch irgendeinen Punkt? Wir haben jetzt einiges, den Sie unbedingt hinzufügen wollten.
Ja, ich würde noch einen Punkt hinzufügen, wenn wir uns das nämlich angucken, welche Gemeinsamkeit haben denn Grüne und FDP,
wieso
beide erfolgreich waren bei den Jung- und Erstwählern. Meine Analyse ist folgende: Die SPD hat eigentlich einen Weiter-so-Wahlkampf geführt. Olaf Scholz hat sich ja sogar mit der Raute an Angela Merkel inspirieren lassen. Und Armin Laschet hat jetzt keinen Aufbruch erzeugt. Und die junge Generation will aber einen Aufbruch und nicht am Status quo und Stillstand. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist in der Kampagne, die SPD hat nicht aufs Wahlplakat geschrieben, soziale Gerechtigkeit, also der zentrale Wert, der mit der SPD verbunden wurde, stand nicht auf dem Wahlplakat, weil dann kommen immer die Vorwürfe, wie sieht's eigentlich mit Hartz IV aus, ich glaube euch das nicht oder ähnliches. Man hat Wahlkampf gemacht mit den Kompetenzen, den Kompetenzwerten von Olaf Scholz und mit konkreten Themen, Beispiel Mindestlohn. FDP und Grüne haben das Gegenteil gemacht. Sie haben mit den Grundüberzeugungen zentral Werbung gemacht. Bei uns auf dem Plakat stand, Freiheit braucht Verbündete und mehr Freude am Erfinden als Verbieten. Also Technologieoffenheit und Freiheit. Und bei den Grünen, die haben ja auch ihre Grundüberzeugung mit Klimaschutz immer aufs Plakat geschrieben. Und das machen Grüne und FDP anders als andere Parteien. Wir haben nicht mit taktischen Argumenten wie die Union nur Wahlkampf gemacht. Am Ende war ja nur Anti-Bashing. Wenn man den wählt, bekommt man XY oder ähnliches. Also nur taktische Argumente wurden ins Feld geführt von der Union. Und die FDP und die Grünen haben mit ihren inhaltlichen Überzeugungen, die unterschiedlich sind, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Grundhaltungen, Wahlkampf gemacht. Und ich glaube, das kommt besonders gut bei jungen Menschen an, weil das ein anderer Politikmodus ist, als viele immer wieder sehen.
Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Sie haben es ja tatsächlich nicht nur geschafft, eine Menge junge Menschen zu einem oder sogar zwei gelben Kreuzchen zu bewegen, sondern verzeichnen auch sehr viele Parteieintritte. Das haben Sie auch anfangs mal angedeutet. Wie geht das dann weiter? Die FDP in 20 Jahren, Sie dann Bundeskanzler? Ist das ein Traum?
Ich bin gerade frisch gewählter Bundestagsabgeordneter. Ich will jetzt erstmal einen guten Job machen, aber die spannende Frage, die sich ja eigentlich dahinter verbirgt, ist, kriegt man es hin, diese Jung- und Erstwähler zu Stammwählern zu machen, obwohl sie sehr volatil sind? Ja. Aber kriegt man es hin, ein liberales Milieu in Deutschland zu bilden, was fest bei der FDP steht? Und das wird mit der Regierungsarbeit jetzt zusammenhängen. Davon bin ich fest überzeugt, ob man diesen jungen Menschen das auch gibt, was sie gerne wollen, nämlich grundsätzliche Haltungsfragen auch an der Bundesregierung. Und das muss die Bundesregierung beantworten, mal wieder im Großen und Ganzen zu denken.
Wie schaffen Sie es denn jetzt, dieses neue, junge, große, gelbe U-Boot mit in die Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung zu bekommen? Nehmen die Alten, Lindner, Kubicki und Co. Sie da mit?
Selbstverständlich. Christian Lindner ist ja die Identifikationsfigur, der weiß, wo ja seine Wählerinnen und Wähler auch einen großen Zuspruch haben. Und als junge
Liebe. Heißt aber noch nicht, dass er sie auch mitnimmt.
Wir haben es doch schon erlebt. Er hat sie schon mitgenommen. Bei dem Gespräch zwischen FDP und Grüner wurde ein Bild auf Instagram gepostet als Kommunikation. Keiner Journalist wusste davon, dass sie sich getroffen haben. Alle haben einen gemeinsamen Text formuliert als Zeichen der Gemeinsamkeit. Und das verändert doch auch den Politikmodus. Das wäre doch vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren undenkbar gewesen, so quasi den Einstieg in die Koalitionsgespräche zu machen. Und das Zweite ist, natürlich müssen sich auch unsere Inhalte widerspiegeln. Und da werden wir der FDP auch noch dann, wenn es soweit kommt, unsere inhaltlichen Schwerpunkte, wie beispielsweise die gesetzliche Aktienrente, wofür viele uns gewählt haben, die Legalisierung von Cannabis, die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahren und weitere Punkte auch einfordern, dass die in einem Koalitionsvertrag sich wiederfinden.
Was wünschen Sie sich denn? Ampel oder Jamaika? Jetzt bin ich echt gespannt.
Ja, jetzt kriegen Sie die typische Politikerantwort aus der FDP.
Bitte sagen Sie jetzt nicht Ihre Inhalte durchbringen.
Es kommt auf die Inhalte, genau, es kommt auf die Inhalte drauf an, wo sich am meisten inhaltliche Überzeugungen widerspiegeln lassen. Das ist die Koalition, die wir gut finden. Wir werden es in den nächsten Wochen, ich bin da ganz optimistisch.
Also Sie sind offen, kann man so sagen.
Wir schließen nichts aus, genau.
Keine Präferenzen.
Unsere Verhandlungsposition ist doch auch erstmal gut, wenn wir nichts ausschließen.
Okay. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Teutrine. Spannendes Interview. Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Da haben wir einen sehr aufgeräumten und verständlicherweise gut gelaunten Chef der jungen Liberalen gehört. Etwas anders stellt sich die Situation bei der CDU dar. Die haben nur jeden 10. unter 25 mobilisiert. Wir haben jetzt keinen Vertreter der jungen Union im Gespräch, sondern Philipp Amthor, der nach bemerkenswerten Auftritten im Bundestag mal zur konservativen Hoffnung hochstilisiert wurde, dann über eine Lobbyismus-Affäre gestolpert, aber nicht gefallen ist und der nun, wie die gesamte CDU, ein enttäuschendes Wahlergebnis eingefahren hat, nämlich in seinem Wahlkreis nur Platz 3 hinter SPD und auch hinter AfD. Hallo, Herr Amthor.
Ja, schönen guten Tag aus dem Deutschen Bundestag, sehr gerne.
Fühlen Sie sich ein bisschen mitschuldig an der Gesamtmisere der Union?
Ich ärgere mich natürlich über dieses schlechte Abschneiden, das wir jetzt hatten am vergangenen Wahlsonntag allgemein deutschlandweit, aber insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade aus einer ostdeutschen Perspektive ist dieses Ergebnis für uns absolut ärgerlich. Ich selbst lag dann zwar über dem Ergebnis zur Landtagswahl deutlich, lag mit den Erststimmen, also den persönlichen Stimmen über der Zweitstimme. Aber ja, der Wahlkreis ist verloren gegangen. Das ärgert mich auch persönlich sehr, sehr stark. Und deswegen muss bei alledem klar sein, die CDU muss diese Niederlage aber auch verstehen als Signal, dass Erneuerung notwendig ist und dass ja jetzt auch es notwendig ist, Schritte zu gehen, Lehren zu ziehen, gerade mit Blick auf die jüngeren Wähler, gerade mit Blick auf Ostdeutschland. Das muss jetzt geschehen.
Klar, würde ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Aber meine Frage war jetzt letztlich, fühlen Sie sich mitschuldig? Die haben Sie nicht beantwortet.
Naja, man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Insoweit hat jeder ja auch eine Mitverantwortung dafür. In der Union gibt es im Moment wenige Gewinner, sondern wir sind in einer Situation, in der wir alle natürlich mit dieser schweren Niederlage leben müssen. Wie gesagt, mein persönliches Ergebnis waren Erststimmen etwas besser als das Zweitstimmenergebnis, aber das alleine hat da jetzt auch keine Wende gebracht. Das ist völlig klar und da konnte sich mein Wahlkreis, von diesem Trend auch nicht entkoppeln.
Haben Sie das Gefühl, dass in Ihrem Wahlkreis die Menschen Ihnen Ihre Fehler nicht verzeihen konnten? Fehlte da Vertrauen oder haben Sie eher das Gefühl, dass das mit dem Gesamtbundestrend der CDU zu tun hatte?
Ja, es ist immer schwer zu analysieren, was, welche Maßnahme wie etwas bringt. Der Trend lief gegen uns in Ostdeutschland. Das sagen alle Zahlen und auch das Wahlergebnis. Gab es keine Stimmung für einen Bundeskanzler Armin Laschet und es gab eine Pro-SPD-Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem eine Stimmung dafür, dass Manuela Schwesig ihre Arbeit als Ministerpräsidentin fortsetzen soll. Und ja, das war auch die Trendlage, in der ich persönlich, so wie viele andere Kandidaten, dann keine Umkehr geschafft habe.
Glauben Sie denn, gerade jetzt mit Blick auf die Bewegungen in der grünen Jugend, die vielen Aktivisten und auch bei der FDP, was ja sehr bemerkenswert ist, wie viele junge Menschen die mobilisiert haben, dass Sie der Union die jungen Wählerinnen und Wähler zurückbringen können? Oder wären Sie im Grunde gerne 20 Jahre älter und hätten mit diesem ganzen Hoffnungs-Jugend-Erneuerungs-Neuanfang gar nichts mehr zu tun?
In der Analyse, glaube ich, ist gerade mit Blick auf Erstwähler auch eines wichtig. Die Wahlentscheidung von Erstwählern hängt auch an Personen. Und ich glaube, in der Frage der Rückschlüsse ist es nicht so, dass jetzt irgendwie die CDU die grüne Jugend kopieren muss, denn mit deren Programmatik erreichen sie bei mir auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, bei denen, die jetzt nicht irgendwie nur sich in intellektuellen Zirkeln in Berlin-Mitte engagieren, sondern für die auch Themen wie Mobilität im ländlichen Raum eine Rolle spielen, die vielleicht in einem Schützenverein oder sonst wo unterwegs sind, die sind jetzt für die grüne Jugend auch nicht sonderlich empfänglich, sondern die fragen sich, wer vertritt eigentlich deren Lebensrealität.
Was wäre denn eine junge Position, mit der man mehr als nur einen oder ein Nee von 10 für sich überzeugen könnte, Herr Amthor?
Ich habe Ihnen gesagt, dass das vor allem, und das ist, glaube ich, in der Analyse wichtig, vor allem auch am Führungspersonal und an der Bewertung derjenigen liegt, dass die Erstwähler zu anderen Wahlen die CDU stark gewählt haben, war mit Angela Merkel verbunden, dass die Konservativen in Österreich bei den Erstwählern gewinnen, war mit Sebastian Kurz verbunden. Jetzt war es mit Christian Lindner verbunden, dass die Erstwähler und Jungwähler eher bei der FDP waren und dass wir mit unserem Kanzlerkandidaten dort scheinbar nicht so überzeugen konnten, wie wir es gerne gewollt hätten. Und deswegen, um das Ganze auch als Appell für mehr Breite und auch Erneuerung in der Partei zu nehmen, ist es sicherlich ein richtiger Rückschluss.
Wer sind denn für Sie die zukünftigen Führungsfiguren der Union?
Naja, wir haben jetzt Armin Laschet, der Parteivorsitzender ist und in dieser Rolle jetzt uns auch in die Sondierungsgespräche führt, die anstehen.
Es ist jetzt nach haben Sie wie gerade vor mal dreimal so, schon ja, durch die Blume gesagt, dass es nicht so gut gelaufen
ja,
ist.
Ja, deswegen sage ich Ihnen aber auch, und das ist auch wichtig zu betonen, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, jetzt schon völlig die Wahlen so weit verloren zu geben. Wir haben stimmenmäßig verloren, ja, aber am Ende ist derjenige Sieger, gegen den keine Regierung gebildet werden kann. Im Moment kann gegen die CDU eine Regierung gebildet werden durch Olaf Scholz. Im Moment kann aber auch gegen Olaf Scholz eine Regierung gebildet werden durch die Union. Und darüber müssen wir jetzt verhandeln. Dafür hat Armin Laschet im Moment das Mandat. Darin unterstütze ich ihn auch. Und für den Fall, dass das nicht gelingt, dann glaube ich, geht es schon darum, dass wir sehr, sehr grundsätzlich erörtern müssen, wer die Partei dann in die neue Zeit führt, wer die Fraktion in die neue Zeit führt. Und das ist offen gesprochen dann ein offenes Rennen, für das es, glaube ich, mehrere geeignete Bewerber geben wird.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, reihen Sie sich nicht in die ein, die wahnsinnig enttäuscht sind, sondern eher in die, die sagen, nur jetzt lassen wir den erstmal machen und gucken erstmal, was bei den Koalitions- oder Sondierungsgesprächen bei rauskommt. Also so eine Art, Sie geben jetzt Armin Laschet eine Art letzte Chance.
Ja, also ich gehöre schon zu denen, glaube ich, und das muss jeder eigentlich so sehen, der die Lage realistisch bewertet, dass man furchtbar enttäuscht ist von dieser Wahl. Also alles andere, glaube ich, wäre eine Fehlanalyse. Wir haben katastrophal verloren und müssen uns das auch eingestehen. Deswegen braucht es eine Erneuerung, kein Weiter-so, aber es braucht jetzt auch, glaube ich, keine Lust. Ja, es braucht jetzt, das ist das Entscheidende, glaube ich. Es braucht keine Lust auf Selbstbeschäftigung, keine Lust auf Opposition zum Selbstzweck. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, so, jetzt ziehen wir uns in die Schmollecke zurück, sondern wir müssen doch schauen, wie wir zu Mut und Dynamik und zu Kraft jetzt kommen in der aktuellen Situation. Und
auch in der Konstellation.
Auch in der Konstellation, denn ich sage nochmal, und das finde ich ist schon auch wichtig in der Analyse, Markus Söder hat zu Recht gesagt, es bräuchte für ein Jamaika-Bündnis natürlich nicht nur eine zahlenmäßige Begründung, dass eine Mehrheit möglich ist, sondern auch eine politisch-moralische Begründung. Also warum kann man als Zweitplatzierter überhaupt so eine Koalition bilden? Da muss man erstmal sagen, das ist schon von Verfassungswegen auch nichts Unanständiges. Ich habe es gesagt, die Maßgabe jetzt auch Erwartung des Grundgesetzes ist, die Wahl hat der gewonnen, gegen den keine Regierung gebildet werden kann. Und es kann eine Regierung gebildet werden gegen Scholz. Und deswegen, dass der Zweitplatzierte eine Regierung gebildet hat, kam einmal vor bei einer Bundestagswahl, aber schon 27 Mal in Landesregierungen. Und deswegen ist es jetzt nichts Unanständiges. Wenn uns das nicht gelingt, dann aber klar, dann full stop, dann volle Erneuerung. Und die muss es aber, glaube ich, übrigens auch so oder so geben. Auch in der Regierung können wir nicht sagen, das war jetzt irgendwie ein blaues Auge und wir machen weiter so, sondern wir müssen schon analysieren, warum wir so dramatisch Stimmen verloren haben. Und wir müssen den Wählern auch zeigen, wir haben verstanden.
Also doch, letzte Chance.
Ja, natürlich. Ich glaube aber auch das ohne Umschweife. Armin Laschet sieht für sich auch, dass er jetzt alles daran setzt, diese Regierung doch noch zu bilden und dass die Rolle dann eines gegebenenfalls notwendigen Oppositionsführers aber eher anderen angedeihen würde.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Philipp Amthor, und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, wir können gespannt bleiben und hoffen auf das Beste. Herzliche Grüße aus dem Deutschen Bundestag.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 1. Oktober. Wir haben eine aufregende Nachwahlwoche hinter uns. Und wenn das hier heute Ihre erste Sendung ist, Ihr erster FAZ-Podcast für Deutschland, und Sie haben in die Woche noch nicht reingehört, ich kann Ihnen da nur einiges ans Herz legen. Gestern hat mein Kollege Simon Strauß mit Vordenkern, Intellektuellen gesprochen, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie zur Wahl sagen sollen. Sie haben es als Nichtwahlen bezeichnet, haben gesagt, über die wahren Themen, die uns beschäftigen, wurde nicht gesprochen. Wir hatten am Mittwoch die Kollegin Katrin Jakob, die auf die internationalen Reaktionen geschaut hat. Dienstag Timo Steppert mit der Selbstzerfleischung der CDU. Ja, und Montag und Sonntag, wenn Sie möchten, können Sie da auch meine Stimme nochmal hören. Also eine tolle, wie ich finde, Nachwahlwoche geht zu Ende. Heute mit dem Ergebnis der jungen Menschen, mit dem neuen Schick der FDP. Das hätten viele Ältere vielleicht gar nicht so erwartet, während die Jungliberalen das eigentlich schon haben kommen sehen. Also, Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sind Montag um 17 Uhr wieder für Sie da. Und dann natürlich auch mit den Ergebnissen der ersten Sondierungsgespräche. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao, ciao.